Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge des IFS-Podcasts. Ich freue mich sehr, ich habe nämlich heute Nino zu Gast von Ninotaku TV. Er kommt aus der Anime-, Manga- und Videospielbranche und ist sozusagen unser Japan-Spezialist. Er war auch bereits für uns in Japan und hat dort eine Reportage über unser Work-and-Travel-Programm gedreht, sich dabei unter anderem eine japanische Farm angeschaut und ein Backpacker-Sharehouse besucht und natürlich auch mit einigen Work-and-Travelern gesprochen. Und nun freue ich mich natürlich, mit ihm über Japan zu sprechen. Es wird also ein kleines Japan-Special heute. Ja, hi Nino, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über deine Japan-Erfahrungen zu sprechen.
Hallo Vanessa, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, dir das jetzt alles anzuhören.
Vielleicht willst du zu Beginn einmal unserer Community verraten, was ihr auf deinem YouTube-Kanal Ninotaku TV erwartet, weil vielleicht nicht jeder dich kennt.
Ja, sehr, sehr gerne. Also bei Ninotaku TV dreht sich es primär um die japanische Popkultur, also namentlich Manga und in erster Linie Anime, also das Herzstück-Format, das gibt es jeden Mittwoch um 16 Uhr, das ist ein News-Format. Also da fasse ich immer so die wichtigsten Anime-News der Woche, die Deutschland betreffen, aber auch die den japanischen Markt betreffen, zusammen. Und angereichert wird das Ganze dann durch beispielsweise Bestenlisten, aber auch so Hintergrundberichte. Also es gibt ein Format, das nennt sich die fabelhafte Welt der Anime. Da schaue ich ganz gerne mal so ein bisschen hinter die Kulissen und erkläre, wie funktioniert so ein Lizenzierungsprozess oder was hat es mit diesen Produktionskomitees auf sich, also all solches. Und die Sahnestücke, wenn es denn pandemiebedingt möglich ist, das sind so die Vlogs. Also wenn ich mich dann in Japan rumtreibe und dann da unter anderem für euch schöne Reportagen filme.
Wie oft warst du bisher in Japan?
10 Mal tatsächlich. Es waren jetzt 10 Reisen. Die erste liegt schon lange zurück. Das werde ich auch nie vergessen. Das war noch bei meiner Zeit bei der GamePro, also Videospielmagazin. Ich bin nach wie vor für die gleiche Company tätig, das ist die Webedia Gaming GmbH, zu der unter anderem die GamePro gehört. Also das ist ein Magazin online als auch haptisch für Konsolenspiele. Das Pendant für den PC-Spieler ist die GameStar. Und damals, und da ging meine Karriere bei der GamePro oder bei Webedia praktisch los, wurde ich dann zum ersten Mal nach Japan geschickt zum Sega Gamers Day. Also das war vom Spielehersteller und Spieleentwickler Sega, war das so eine Videospielveranstaltung, wo sie dann ihr neues Line-Up vorstellten. Und da bin ich dann ganz stolz, durfte ich dann da hinfliegen als Volontär oder als Trainee damals noch und durfte mir dann in Tokio aus erster Hand praktisch die neuesten Infos von Sega holen. Und ja, diese Reise werde ich wohl nie vergessen. Und 9 weitere folgten dann, meistens nach Tokio, aber ich war auch in Osaka oder in Kyoto, in Nara, oder auch auf Kochi oder in der Präfektur Kochi auf der Insel Shikoku damals für euch. Das war diese Reportage über die Orangenfarm, genau.
Und woher kommt deine Faszination? Kommt die aus der Leidenschaft für Videospiele und Animes?
Ja, genau. Also das geht praktisch zurück bis in die frühe Kindheit, als die Anime-Struktur, die Infrastruktur in Deutschland noch eine andere war. Also früher liefen ja Anime-Serien im deutschen Free-TV. Das war eine Zeit, da war mir noch gar nicht klar, dass das überhaupt japanische Produktionen sind. Für mich waren das damals halt einfach irgendwie Zeichentrickfilme und Zeichentrickserien, also sowas wie Saber Rider oder dann eben auch die tollen Fußballstars oder Sailor Moon und all das. Selbst Heidi oder Vicky sind ja japanische Produktionen oder zumindest Co-Produktionen oder eine Biene Maya. Und ich fand das halt immer toll, also die Biene Maya dann als Jugendlicher nicht mehr, da war es dann eher Saber Rider und so weiter und das fand ich halt irgendwie immer spannend und habe das gerne und mit Begeisterung geschaut. Habe dann aber erst viele Jahre später realisiert, dass das alles aus Japan stammt und habe mich dann da so ein bisschen mehr reingefuchst und fing dann an, mir auch die damaligen Serien und Filme dann irgendwie bei irgendwelchen Importhändlern aus dem Ausland zu bestellen, weil das gab es halt in Deutschland damals nicht. Also so die ganz großen Flagship-Titel wie Akira oder Ghost in the Shell, die hat man da mal mit ein bisschen Glück auch auf VHS oder auf DVD bekommen. Ansonsten musste man sich das dann irgendwie in UK oder in Holland importieren. Und ich blieb dann da immer dran und habe das immer mehr verfolgt. Und dann wurde das ja auch in Deutschland besser. Also Sender wie RTL 2 fingen dann an, eben so diese einschlägigen Serien auszustrahlen wie Dragon Ball, wie One Piece. Und das habe ich dann nach wie vor mit Begeisterung verfolgt und das wurde dann in Deutschland zum Glück immer mehr und mehr, also das wurde dann auch dem Fan zugänglicher gemacht. Inzwischen hat sich das ja extrem gesundet, also auch große Mainstream-Plattformen wie Netflix oder Amazon Prime stocken da ja massiv ihren Anime-Katalog auf und Bin da immer am Ball geblieben, habe nie die Faszination verloren, eben weil das auch so facettenreich ist und nicht nur Kinder abholt, sondern eben auch Jugendliche und Erwachsene, ne? Also da werden ja alle Genres mehr oder weniger abgefrühstückt und entsprechend gibt es ja eben auch für den erwachsenen Zuschauer viel zu erleben, viel zu gucken und mich fasziniert das bis heute.
Ich bin ja jetzt, muss ich gestehen, gar nicht so im Anime-Thema drin. Glaubst du, Japan ist auch was für Leute, die sich damit überhaupt nicht auskennen?
Ja, absolut, absolut. Also ich habe meine Liebe zum Land Japan natürlich durch meine Anime-Affinität entdeckt. Und ich glaube, und das weiß ich auch aus Gesprächen mit euch und mit all euren netten Kollegen und Kolleginnen, dass für viele die Motivation hinter ihrem Japan-Aufenthalt, sei es nun ein Work and Travel oder ein Urlaub oder ein Studium, das Thema Anime ist, weil viele glauben, Japan ist halt Anime Happy Wonderland. Das ist nicht so. Also natürlich stolpert man da in bestimmten Stadtbezirken wie beispielsweise Akihabara immer wieder über Manga, über Anime, über Figuren, über Cosplay und so weiter. Aber es ist jetzt nicht so, dass ganz Tokio eine Anime gewordene Metropole ist. Das heißt, für Leute, die diese Anime-Affinität mitbringen, ist das natürlich fantastisch dort. Aber für Leute, die so gar nichts damit anfangen können, bietet das Land meiner Meinung nach genügend andere Dinge, für die es sich lohnt, dorthin zu reisen. Also allein die Kulinarik oder diese ganze Kultur, diese pulsierenden Städte, aber dann eben auch diese Idylle, diese Ruhe des ländlichen Japans soll heißen, wenn man jetzt kein Anime-Fan ist, sollte man sich nicht abschrecken lassen, nach Japan zu reisen. Vielleicht wird man es ja dann dort. Und selbst wenn nicht, ich habe auch gute Freunde, die in Tokio leben, die auch für Spieleentwickler arbeiten und die so gar nichts mit Anime zu tun haben und auch damit nichts anfangen können. Also nochmal, wenn man das mitbringt, ist das natürlich toll und dann ist das so das Mekka für den Anime-Fan. Wenn man es nicht mitbringt, ist das aber nicht kriegsentscheidend für einen Aufenthalt in Japan, meiner Meinung nach.
Als du das erste Mal nach Japan gereist bist, hattest du da so eine Art Kulturschock, weil die
Ja.
Kultur ist ja nun sehr unterschiedlich
Ja.
zur westlichen Kultur.
Oh ja. Also ich sage immer, Tokio ist so die Stadt, die einem außerirdischen Planeten wohl am nächsten kommt. Ich hatte aufgrund meines Jobs das große Glück und das große Privileg, vieles von der Welt zu sehen. Also sei es nun in Europa, weil eben immer wieder große Events in den großen europäischen Städten abgehalten werden, ob jetzt nun London oder Paris oder Mailand, keine Ahnung. Aber eben dann auch so über den ganzen Globus verteilt. Also in Nordamerika spielt sich ganz viel ab, ob jetzt nun in Las Vegas oder New York oder dann auch mal irgendwie in Hongkong plötzlich. Das heißt, ich durfte sehr, sehr viel sehen, was wie gesagt, ein ganz großes Privileg ist. Aber nichts lässt sich auch nur im Ansatz mit Japan vergleichen. Deswegen war dieser, wie du es nennst, Kulturschock oder dieser Lost in Translation-Moment, als ich zum ersten Mal in Tokio war, wirklich massiv. Es ist einfach alles, gefühlt ist alles anders. Es funktioniert alles anders, es klingt alles anders, es riecht alles anders, es schmeckt alles anders, es funktioniert alles anders, es sieht alles anders aus. Und genau das macht, glaube ich, auch so diesen Reiz aus. Und man lässt sich von diesem Wahnsinn aber total gerne irgendwie überrollen. Das hat sich ja in den vergangenen Jahren auch so ein bisschen gebessert. Also als ich zum ersten Mal in Japan war, war das noch lange nicht so verwestlicht, wie das heute der Fall ist. Und wenn wir noch mal irgendwie 10, 20 Jahre weiter in die Vergangenheit reisen, da war das ja noch viel extremer. Also eben zu einer Zeit, wo dieser eben zitierte Film Lost in Translation entstand, mit Tom Hanks war es, glaube ich. Da gab es das ja irgendwie gefühlt gar nicht, dass man mal ein Straßenschild lesen konnte. Jetzt durch große Events wie die Olympiade, wo dann auch die Kids an der Hand genommen werden, wo man denen halt auch mehr Englisch beibringt, was halt vor ein paar Jahren auch noch nicht selbstverständlich war, findet man sich dort als Westler auf jeden Fall besser zurecht. Das war, wo ich zum ersten Mal da war, noch gar nicht der Fall. Und ich war damals heilfroh, dass ich nicht allein unterwegs war, sondern mit so einer ganzen Gruppe aus Journalisten aus der Videospielbranche. Heute weiß ich das sehr zu schätzen, wenn ich allein mit meinem Kameramann unterwegs bin und so wenige Leute wie möglich da dabei sind und man das machen kann, was man selber machen möchte. Aber dieser Kulturschock würde ich behaupten, auch wenn sich das dahingehend so ein bisschen gebessert hat und man da dem Westler so ein bisschen entgegenkommt, in diesem Tokio-Mikrokosmos, ist der halt immer noch vorhanden. Und ich glaube, wenn jemand zum ersten Mal nach Japan reist oder gerade nach Tokio reist, dann wird denen das genauso flashen. Und das ist aber auch schön. Und davon sollte man sich auch nicht abschrecken lassen. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, ich lese unter meinen Vlogs oder generell unter meinen Videos auch immer wieder, oh nein, ich spreche aber gar kein Japanisch. Was mache ich denn bloß? Das ist meiner Meinung nach überhaupt kein Problem. Also gerade mit der heutigen Technik, mit Google Maps, mit Google Translator, es kann dir nichts passieren. Keine Ahnung, natürlich kann es vorkommen, dass du was zu essen bestellst und denkst, es ist Hühnchen und dann ist es aber doch irgendwie Schwein. Klar, mein Gott, kann das passieren, aber jetzt nichts, was dich irgendwie da in Verlegenheit oder in Gefahr bringen könnte. Deswegen, das sollte, glaube ich, einen nicht abschrecken, nach Japan zu reisen, wenn man da keine Kenntnis über die Kultur oder die Sprache hat.
Du hast gerade das Thema Sprache angesprochen.
Ja.
Als du das erste Mal in Japan warst, konntest du Japanisch?
Ich kann so ein klein bisschen Japanisch. Und das war auch damals schon so. Ich habe ziemlich zeitgleich zu meinem ersten Japan-Besuch 2 Kurse an der Volkshochschule belegt. Also um so ganz rudimentär mir so ein bisschen was anzueignen. Aber ich bin weit davon entfernt, Japanisch zu können. Es reicht, um den Japaner, der das ja nicht erwartet, wenn da der bärtige Europäer kommt, zu überraschen mit so 1-2 Phrasen oder Floskeln oder Begrüßungen oder sich zu bedanken oder zu sagen, hey, schön, Sie kennenzulernen. Das ist immer wieder erstaunlich, dann die Reaktionen zu sehen, so, oh, konnichiwa, konnichiwa, dozo yoroshiku. Wenn man dann, ne, den Japaner so auf Japanisch begrüßt, aber ich bin leider weit davon entfernt, die Sprache zu beherrschen. Das ist so ein Fernziel. Das ist aber auch, und das musste ich während dieser 2 Volkshochschulkurse feststellen, auch nichts, was man halt so nebenher macht. Das ist halt unglaublich komplex. Man muss ähnlich wie bei diesem ganzen Modell Japan, muss man von allem weg, was man bislang über Sprachen weiß. Das funktioniert einfach alles komplett anders. Die ganze Grammatik, der ganze Satzbau, die Logik dahinter. Aber Logik ist halt ein sehr gutes Stichwort, weil die Sprache halt sehr, sehr logisch ist. Und wenn man das mal verinnerlicht hat, wie das funktioniert, geht das eigentlich ganz gut. Aber dann kommt eben die nächste Hürde mit den Satzzeichen, mit den Schriftzeichen.
Ja, ist ja nochmal eine andere Sache. Ich
glaube, sprechen und verstehen
ist das eine.
Ja. Mhm. Aber es ist, wie gesagt, ein Fernziel. Irgendwann, wenn ich dann YouTube an den Nagel gehängt habe und dann meinen Standard 9-to-5-Job mache, vielleicht komme ich dann dazu, mir die Sprache anzueignen. Das wäre ein großer Wunsch.
Also kommt man im Großen und Ganzen mit Englisch wunderbar klar?
Ja, mit Englisch, mit Händen und Füßen, mit Google Translator und mit einem Lächeln im Gesicht kommt man sehr gut klar, weil der Japaner ist wahnsinnig hilfsbereit. Ich habe so viele Erfahrungen gemacht, die so rührend waren. Also beispielsweise, als ich mal in Shibuya aus der U-Bahn stieg und mein Hotel nicht fand, dann habe ich da einem Japaner versucht zu erklären, dass ich jetzt mein Hotel nicht finde und habe ihm das dann eben auf Google Maps gezeigt und der hat mich dann wirklich bis zum Aufzug im Hotel begleitet. Also nicht alles, dass er mir noch den Knopf meiner Etage gedrückt hat und er tat sich schwer damit zu verstehen, was ich jetzt von ihm will, aber als er es dann begriffen hat, dann war ihm da nichts zu viel. Das ist so rührend teilweise. Oder ich kann mich erinnern, wir waren einmal im Tokyo One Piece Tower. Also im Tokyo Tower wurde so eine One Piece Attraktion errichtet. Das ist wie so ein kleiner Vergnügungspark zum Thema One Piece. Und das ist halt alles Shueisha, Toei Animation. Das ist ja immer hochpolitisch. Davon kann ich viele Liedchen singen, was die Lizenzen betrifft, was das ganze Urheberrecht betrifft. Und wir sind dann da mit Kamerateam reingelatscht, waren da ein bisschen naiv und dachten, okay, wir können da jetzt einen schönen Vlog filmen. Und da kamen sofort 3 Japaner angerannt mit diesem Zeichen. Das habe ich schon sehr, sehr oft gesehen, was so viel bedeutet wie, nein, hier dürft ihr nicht filmen. Und ich habe dann versucht, den Herrschaften klarzumachen, dass ich halt Partner von Bandai Namco bin, dass ich mit Shueisha zusammenarbeite, dass ich mit Toei Animation zusammenarbeite, dass ich selber bei One Piece schon gesprochen habe. Und dann waren sie halt so ein bisschen in der Bredouille, weil auf der einen Seite wollten sie halt unbedingt verhindern, dass wir da jetzt filmen, weil sie halt einfach die Vorschrift haben, dass da Journalisten abgeblockt werden. Auf der anderen Seite wollten sie uns aber unbedingt helfen, weil sie gemerkt haben, ey, die sind nett, die sind cool, die sind bemüht, die wollen hier irgendwie über unseren Park berichten. Und dann standen da 3 schwitzende, lächelnde Japaner so mit einem Tablet und Google-Übersetzer vor uns und haben irgendwie versucht, das jetzt mit uns zu lösen. Und wir sind dann so verblieben, dass wir dann in einer Stunde nochmal kommen sollen. Und sie versuchen, das jetzt zu klären. Und ich habe dann zu meinem Kameramann gesagt, ey, pass auf, Nico, Lass uns jetzt einen Burger essen gehen. Wir gehen da eine Stunde später nochmal hin, aber das wird nichts. Das wird nichts. Und wir kamen dann eine Stunde später hin und tatsächlich haben sie uns dann so ganz stolz so ein Pressebadge überreicht und
Ach
gesagt: Passt
nein.
auf, ihr habt jetzt die offizielle Erlaubnis von Tway Animation oder von Shueisha, ich weiß es nicht mehr. Und ihr dürft jetzt eine Stunde lang hier filmen, unter tausend bestimmten Bedingungen. Das nicht, das nicht, das nicht. Einer von uns begleitet euch auch. Und das war halt wieder so symbolisch dafür und hat wieder so toll dokumentiert, wie der Japaner funktioniert. Bei all diesen teils wirren und teils hanebüchenen Regeln und dieser ganzen Disziplin, die da verfolgt wird. Aber der Japaner ist immer bemüht zu helfen. Deswegen, um hier den Kreis zu schließen, auch wenn man dann mit Englisch nicht mehr vorwärts kommt und auch mit den Händen und Füßen nicht mehr, der Japaner wird dir irgendwie immer helfen. Und wenn alle Stricke reißen, dann setze dich halt in ein Taxi, nimmst ein Kärtchen von deinem Hotel oder Hostel mit und zeigst dem das und dann weiß der schon, wo du hin musst. Deswegen, ich glaube, es ist noch kein deutscher Tourist nachts unter der Brücke gelandet, weil er nicht mehr zum Hotel gefunden hat.
Was ist denn sonst noch so typisch für die Japaner?
Ach Gott, also natürlich diese Disziplin in erster Linie. Das ist was, was ich auf der einen Seite immer wieder sehr bewundernswert finde. Sonst würde das auch in so einer Stadt wie Tokio nicht funktionieren. Also bei so vielen Millionen Menschen auf so kleinem Raum, also verhältnismäßig kleinem Raum, wenn sich da nicht jeder an die Spielregeln halten würde, wenn da nicht jeder sich anstellen würde, wenn es darum geht, in die U-Bahn zu steigen, dann würde das nicht funktionieren. Ich finde das immer ganz erstaunlich. Man wird in Tokio, obwohl da so viele Menschen rumwuseln, man wird nie angerempelt. Wenn das dann doch mal passiert, dann wird sich da sofort entschuldigt. Das finde ich halt irgendwie immer ganz toll. Oder auch zum Beispiel, wenn es darum geht, auf das Stadtbild zu achten, da keinen Müll auf die Straße zu schmeißen, da hält sich einfach jeder dran. Also man muss wirklich akribisch eine Stunde lang den Blick zu Boden gerichtet nach einem Kippenstummel suchen. Man macht das einfach, weil man möchte, dass die Stadt sauber ist. Natürlich hat gerade das mit dem Müll nochmal einen anderen Hintergrund, weil es da mal irgendwie so eine Sekte gab, die da damit drohten, irgendwie Bomben in Mülleimern zu verstecken. Deswegen hat man dann damals beschlossen, okay, dann räumen wir jetzt alle Mülleimer weg in der Stadt und jetzt muss halt jeder seinen Kram mit nach Hause nehmen. Aber trotzdem, man hält sich einfach dran. Oder wir sprachen über Shueisha und Toei Animation. Ich war mal auf dem Shueisha Jump Festa in der Makuhari-Messe, also große Veranstaltung vom Verlag Shueisha. Und da kam dann eben ein Japaner auf die Bühne und sagte: Passt mal auf, liebe Leute, bitte keine Fotos machen. So, das sagt er zu, weiß nicht, 5000 Leute, die da stehen. In Deutschland wäre das jedem wurscht. Da würde er sagen: Ja, genau. Wenn ich ein Foto machen will, mache ich ein Foto. Und wenn ich danach hier meinen Müll auf den Boden schmeißen will, schmeiße ich meinen Müll auf den Boden. Ich schwör's dir, Vanessa, während dieses ganzen Panels, ich stand ziemlich weit hinten, um mir das von hinten anzuschauen, während dieses ganzen Panels ging da nicht ein Arm mit einem Handy oder mit einem Fotoapparat nach oben. Man hält sich da einfach dran, man respektiert die Regeln und deswegen funktioniert das große Ganze. Das finde ich an dieser Disziplin in Japan ganz fantastisch. Man könnte da noch tausend weitere Beispiele aufzählen. Auf der anderen Seite hat diese ja fast schon übertriebene Disziplin auch ihre Schattenseiten. Also sich nie die Blöße zu geben, nie Schwäche zu zeigen. Ich erinnere mich an diesen Vorfall in Fukushima. Da schrieb ich damals einer guten Freundin, einer Japanerin, mit der ich mal zusammengearbeitet habe, schrieb ich dann eine E-Mail oder rief sie an, ich weiß es nicht mehr genau, und sagte so: Hiroko, sag mal ganz ehrlich, was ist denn jetzt, wenn jetzt die ganze Insel absauft? Was macht ihr denn? Oder wenn da jetzt plötzlich alles verstrahlt ist. Man kann das ja nicht ausschließen. Dieser ganze Informationsfluss, der ist so verwässert. Man blickt ja gar nicht mehr durch. Und ich habe das Gefühl, ihr armen Japaner, die ihr dort lebt, ihr wisst auch gar nicht, was los ist, weil eure Politik so fürchterlich untransparent ist. Also was machst du denn, wenn da jetzt alles verstrahlt ist? Und sie sagte dann zu mir, und das ist so symbolisch für dieses übertrieben disziplinierte Denken und Verhalten. Sie sagte dann: Was soll ich denn machen? Ich muss ja morgen ins Büro. Ich kann hier nicht weg. Ich muss ja arbeiten. So,
Pflichtbewusst.
ja. Und das ist dann so ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Also ich ziehe meinen Hut vor dieser Disziplin. die ja auch einfach tief in der Kultur des Landes verankert ist. Das geht ja bis zurück in die Samurai-Zeit, ne? Wo man sich dann halt, wenn man seinem Meister gegenüber versagt hat, dann selber eben das Messer in die Brust rammte. Das finde ich auf der einen Seite ganz toll und ich bin der Meinung, dass sich ganz viele andere Länder auf diesem Planeten da eine dicke Scheibe davon abschneiden können und sollten. Diese Rücksichtsnahme, diese Freundlichkeit auch, dieses Zuvorkommende, wir sprachen vorhin drüber, ne, dass mir dieser junge Mann da den Weg zeigte. Auf der anderen Seite gibt es schon Situationen, auch in der Anime-Branche, wo dann diese ganze Magie so ein bisschen verpufft. Und ich mir denke, mein lieber Mann, liebe Leute, wir leben nicht mehr im Mittelalter und ihr müsst halt eurem Chef gegenüber da nicht wegen jedem kleinen Pups zu Kreuze kriechen. Da passieren auch Sachen, wo du dir als Westler denkst, puh, das ist schon ganz schön krass und für uns auch nicht nachzuvollziehen. Deswegen, ne, es sind halt immer die zwei Seiten der Medaille. Aber grundsätzlich finde ich das schon anerkennenswert und auch toll. Und um es zu Ende zu bringen, entschuldige diesen langen Monolog. Es ist immer ganz, ganz bezeichnend. Kaum setze ich einen Fuß auf deutschen Boden, wenn ich aus Japan zurückkomme, bin ich schon wieder genervt. Weil dann der erste Zollbeamte unfreundlich ist, weil dann die Dame am Gepäckband einen anraunzt wegen nix und wieder nix, weil beim Aussteigen dir einer seinen Rucksack ins Gesicht schlägt und sich dafür nicht entschuldigt. Also Kram und du weißt, alles klar, hallo Deutschland, hier bin ich wieder. So, und das passiert dir halt in Japan nicht. Das passiert dir halt nicht, weil der eine auf den anderen Rücksicht nimmt. Ob das jetzt aus Zwischenmenschlichkeit, aus Nächstenliebe, aus gelebter Rücksicht passiert, das weiß ich nicht, das sei dahingestellt, bestimmt auch nicht bei jedem, aber man befolgt einfach die Regeln, man hält sich an das, was dazu führt, dass der eine mit dem anderen auskommt und das bringt schon sehr viele Vorteile mit dem Miteinander mit sich.
Sag mal, wie ist es denn überhaupt durch so eine, ja, es ist ja die bevölkerungsreichste Stadt der Welt, Tokio, wie ist es da durchzulaufen? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
Toll ist das. Also vor allem als Europäer mit Bart ist das immer wieder schön. Also selbst im Jahr 2000, wann war ich zum letzten Mal da? 2019 wird man dann noch heimlich in der U-Bahn von japanischen Schulklassen fotografiert. Das ist irgendwie,
im Ernst?
Ja, das ist tatsächlich so. Also man wird da irgendwie immer noch schräg angeschaut. Weil eben viele Japaner oder der Großteil, ich glaube über 90% auch die Stadt Tokio in ihrem Leben noch nie verlassen haben und wohl auch nie verlassen werden. Also vorhin fiel ja schon mal das Schlagwort Mikrokosmos. Die bleiben halt einfach da. Und für viele Japaner, das ist ganz ähnlich wie mit den Nordamerikanern, herrscht halt immer noch der Irrglaube, dass man da in Deutschland von einem König regiert wird und da mit der Kutsche durch die Gegend fährt. Also das ist wirklich teilweise krass. Also man ist da sehr weltfremd zum Teil. Wir sprachen ja vorhin darüber, dass es auch nicht gängig war lange Jahre, dass die Kids dort Englisch lernen oder halt nur sehr rudimentär. Deswegen ist das als Europäer immer wieder witzig. Aber grundsätzlich dieses durch die Stadt laufen ist toll. Ich liebe das. Also wenn ich da bin, will ich auch erstmal gar nichts anderes machen. Dann stelle ich mich in Shibuya an die große Riesenkreuzung, zieh mir so einen Boss-Kaffee aus dem Automaten und setz mich da eine Stunde hin und hör mir das einfach an und schau mir das an. Mein Kameramann, der Nico, der jetzt auch schon zahlreiche Mal mit mir da war, der weiß das auch. Der weiß, der Nino will als erstes jetzt sich wieder an die doofe Kreuzung setzen und da einfach zugucken und diesen Irrsinn so ein bisschen mitverfolgen und mit der Masse dann da mitschwimmen. Man lässt sich halt dann auch anstecken. Das ist auch irgendwie immer ganz toll. Man ist dann da im Fluss mit drin. Man schaut, okay, wie machen das die anderen? Auf was achten die, dass das alles funktioniert? Und auch was diese Freundlichkeit betrifft. Also ich würde von mir behaupten, dass ich grundsätzlich ein zuvorkommender und freundlicher Mensch bin, der auch Danke und Bitte sagt und Leute über die Straße lässt. Aber in Japan ist das nochmal krasser. Also dann verbeugt man sich da eben auch und ist da irgendwie nochmal freundlicher und bemühter, irgendwie das zurückzugeben, was man selber erfährt. Das ist sehr, sehr spannend.
Also diese Verbeugen, das wird wirklich im Alltag auch gelebt, ja?
Ja, absolut. Das wird gelebt und damit sind uns die Japaner, wenn wir jetzt auch gerade über die aktuelle Pandemie sprechen, ja auch wieder mal ein großes Stück voraus. Also wenn ich wenn ich mir ansehe, wie die japanischen Ehrengäste zum Beispiel auf der Leipziger Buchmesse 2019 sich verhalten haben, das waren die ersten, die abgesagt haben. Ich habe mich damals wahnsinnig auf diese Buchmesse gefreut, weil ich da meinen ersten eigenen Roman im Gepäck gehabt hätte und ich hätte da wahnsinnig gerne ein bisschen draus gelesen und Sachen gemacht. So. Und deswegen habe ich mich damals sehr mit der Leipziger Buchmesse beschäftigt und habe dann eben auch mitgekriegt, wie sich die Japaner verhalten. Und die Japaner waren die ersten, als das erste Anzeichen kam, oh, da ist irgendwie so ein Virus, bei dem wir uns möglicherweise anstecken können. Das waren die ersten, die gesagt haben, nein, wir kommen nicht. Die sind da unglaublich vorsichtig. Die tragen ja auch so immer ihre Masken. Das wurde und wird bis heute halt sehr belächelt. Man sagt dann immer, was rennen die denn da immer mit diesen doofen Masken rum? Ja, das hat schon seinen Grund, weshalb die Japaner das auch mit Covid-19 relativ gut und relativ schnell in den Griff gekriegt haben. Und auch da wieder, da sollten wir uns halt irgendwie eine Scheibe davon abschneiden, weil die Japaner das halt wirklich elegant und sicher lösen.
Mich würde ja interessieren, wir tollpatschigen Europäer, bist du schon mal in so ein richtiges Fettnäpfchen getreten, also kulturell gesehen, in Japan?
Ich bin schon in diverse Fettnäpfchen getreten. Also da lässt sich auch schön der Kreis zu dem Verbeugen schließen, denn das wollte ich ursprünglich sagen, das Verbeugen ist ja so ein bisschen der Ersatz zum Händeschütteln.
Ja.
So, und da ne, sorgt man ja auch präventiv dafür, dass man sich da nichts einfängt, was der andere da in den Händen kleben hat. So, aber man kann da unglaublich viel falsch machen. Das wird dem Europäer schon verziehen, da ist man nicht so streng und im Zweifel kriegt man das auch selber gar nicht ab. Also zum Beispiel, wenn ich da jetzt mit einer deutschen Pressegruppe unterwegs bin und mich da jetzt irgendwie daneben verhalte, dann würde mich der Japaner nicht schimpfen, sondern dann würde der zuständige deutsche PR-Berater eben eine aufs Dach kriegen, im Nachgang, ohne dass ich davon was mitbekomme. Aber gerade was diese ganzen Begrüßungsprozesse betrifft oder auch alles, was man mit diesen Visitenkärtchen falsch machen kann. Das ist unglaublich. Also wie nimmt man das Kärtchen richtig in die Hand? Mit zwei Händen. Dann wird sich verbeugt. Dann darf man das Kärtchen auf gar keinen Fall irgendwie ins Portemonnaie oder in die Hosentasche stecken, sondern das Kärtchen bleibt dann während des gesamten Gesprächs vor einem auf dem Tisch liegen. Jedes Mal, wenn der Name des Gesprächspartners erwähnt wird, muss der Name, wenn man sich politisch korrekt verhalten will, eigentlich von diesem Kärtchen abgelesen werden und so weiter und so fort. Also da gibt es tausend Dinge, die man, wenn man sich halt korrekt verhalten möchte, beachten muss. Aber nochmal, da ist man dann auch nicht so streng zu jemandem, der das nun halt auch nicht kennt oder so verinnerlicht hat. Auf der anderen Seite ist das wieder sehr schön zu beobachten, wenn man eben dieses Verhalten adaptiert und dann auch so reagiert und zurückgibt, dann finden die das immer ganz, ganz toll. Also wenn ich dann derjenige bin, der vor einem Interview sein Kärtchen überreicht, finden die das schon mal Spitzenklasse. Und wenn ich dann das korrekt entgegennehme und dann auch immer brav den Namen vom Kärtchen ablese, dann finden die das auch ganz toll. Da kann man ganz viele Pluspunkte sammeln. Aber nochmal, allzu streng sind sie dann nicht. Insofern, was Peinliches, was diese Gegebenheiten betrifft, ist mir noch nicht passiert. Viele andere peinliche Dinge auf jeden Fall, aber was das betrifft, zum Glück noch nicht, zumindest nicht, was ich wüsste.
Jetzt musst du was Peinliches erzählen.
Ja, das war mir klar, dass du jetzt fragst und das habe ich auch schon unzählige Male erzählt, diese Geschichte, aber ich finde es irgendwie immer wieder lustig. Damals fand ich es schrecklich peinlich. Das war tatsächlich bei meinem ersten Besuch in Japan und da waren wir in einem riesigen Hotel in Shibuya mit 3000 Stockwerken und es war alles ganz toll und fantastisch und ich hatte da so ein riesen Fenster mit Panoramablick auf die Kreuzung und unglaublich. Und ich kam dann irgendwann morgens da aus meinem Badezimmer, so wie Gott mich schuf, und man befindet sich da ohne Witz halt irgendwie im 30., 40. Stock, also in schwindlerregender Höhe. Und wenn man eine Sache nicht auf dem Schirm hat, dann, dass in dieser Höhe da plötzlich auf der anderen Seite des Gebäudes oder auf der Außenseite ein Fensterputzer auftaucht. In dem Fall war es auch noch eine Fensterputzerin. Ich habe mich bis zu diesem Zeitpunkt immer gefragt, wenn ich so Actionfilme gesehen habe, wenn jemand auf der Straße steht und ein LKW auf ihn zurast, warum bewegt er sich denn nicht? Warum haut er denn nicht ab? Warum springt er denn nicht zur Seite? In dem Moment wusste ich es. Man ist so geschockt. Also zum Glück war es kein LKW, sondern nur die Fensterputzerin, die dann auch in Schamesröte wegsah. Aber ich stand dann da und sah ihr in die Augen und sie mir und blickte kurz an ihr herunter und dann machte sie nur diese Bewegung an diesen Seilen, dieses und fuhr dann ganz schnell ins Stockwerk darunter. Und ich dachte mir so, oh Gott, nein, das ist ja so schlimm. Und fand dann sogar noch auf meinem Schreibtisch so einen Zettel, wo dann drauf stand, hey, passt mal auf, liebe Besucher, morgen werden hier die Fenster geputzt zwischen 8 und 9. Also zieht dann die Vorhänge zu, wenn ihr eure Privatsphäre wollt. Habe ich zu spät gesehen. Sorgt jetzt im Nachgang immer wieder für Lacher, wenn ich das erzähle. In dem Moment war es ultra peinlich.
Wie ein Reh im Scheinwerferlicht.
Wie ein Reh im Scheinwerferlicht oder halt wie der dumme deutsche Tourist in Japan.
Tja. Ja. Was war denn abgesehen von solchen Fensterputzaktionen die größte Herausforderung für dich in Japan?
Oh, unterschiedliche Dinge. Gerade wenn es darum ging, dass wir von japanischen Kollegen begleitet wurden und man eben dieser vorhin erwähnten Disziplin, dieser Höflichkeit gerecht werden will, war das oftmals gar nicht so einfach. Also ich erinnere mich zum Beispiel an einen Ausflug, an eine Reise in die Stadt Kobe, also wo ja dieses weltbekannte Fleisch herkommt. Und der Aufhänger war tatsächlich auch die Kulinarik. Da wurden wir vom International Department der Stadt Kobe, also von der Stadt selber quasi eingeladen, die Stadt zu besuchen, die Kulinarik da zu testen und entsprechend ein bisschen Werbung für die Stadt Kobe zu machen und nach außen zu kommunizieren, dass eine Reise nach Japan nicht nur nach Tokio lohnt, sondern zum Beispiel auch nach Kobe. Und dann wurden wir da im Bürgermeisteramt begrüßt. Das war unglaublich. Also die ganzen feinen Herrschaften in ihren maßgeschneiderten Anzügen begrüßten uns da eben auch mit Verbeugung. Und ich kam da rein mit meinem Samurai-Zopf und meiner Camo-Hose und dachte mir, oh Gott, bin ein bisschen underdressed. Und die waren alle so lieb. Und die haben uns dann eben begleitet. Für Japan üblich gab es dann ein sehr straffes Schedule. Und wir wurden dann da von Restaurant zu Restaurant gescheucht und haben den ganzen Tag gegessen. Und natürlich wurde uns dann auch immer mal wieder was serviert, was dann halt nicht so dem eigenen Geschmack entsprach. Zum Beispiel haben wir da gefühlt mal 2 Tage hintereinander halt nur Fisch gegessen. Ich liebe Fisch, ich liebe auch Sushi, aber irgendwann bist du an dem Punkt, da denkst du, okay, jetzt hätte ich aber auch Bock auf einen Burger oder eine fettige Pizza oder sonst irgendwas und dann so, und das wird dann auch immer, extravaganter in der Zubereitung, dann gab es dann plötzlich noch rohes Huhn und dann gab es dann noch dies und dann gab es noch das und du musst es dann aber essen. Das ist dann teures Essen, du wirst eingeladen, du wirst da durch die Stadt kutschiert, du isst in den teuersten Restaurants, da kannst du nicht sagen, nee, sorry, ich weiß, das kostet jetzt irgendwie 300 Euro das Gericht, aber das esse ich jetzt nicht, weil ich finde das irgendwie nicht so lecker oder tu mir damit jetzt schwer, so ein rohes Huhn zu essen. Dann musst du halt durch. Und wenn du dann noch so einen Kameramann dabei hast, wie den Nico, der sich auch noch einen Spaß draus macht, und dann sagt du, Nino, du musst jetzt bitte nochmal, für das Video musst du das jetzt nochmal essen. Ich habe noch nicht so viele Aufnahmen von dir, wie du isst. Und ich drehe dem schon unterm Tisch die ganze gegen Schiemann und sage, Nico, du Arsch, jetzt hör auf. Du hast mich jetzt schon 1000 Mal beim Essen. Jetzt, Nino, hör auf, reiß dich zusammen, ess jetzt bitte das rohe Huhn. So, dann macht's das nicht leichter. Oder auch, wo wir auf dieser Orangenfarm waren, da auf Kochi. Das sind ja alles ganz einfache Menschen dort. Das war für mich auch das erste Mal, dass ich so das richtige ländliche Japan erzählt habe. Für die war das ein unglaubliches Highlight, dass da der YouTube-Dödel kommt und da jetzt so eine Reportage filmt. Mir war das teilweise richtig unangenehm, wie oft die sich vor mir verbeugt haben und nochmal alles Gute und nochmal Ganbatte und ich verspreche, ich gebe morgen auf dem Feld wieder mein Bestes und ich pflück morgen noch mehr Orangen und vielen Dank, dass ihr hier wart, dass ihr uns beehrt habt. Also ich dachte mir ab und zu, ey, liebe Leute, ich bin doch irgendwie ein ganz normaler Typ und ihr seid auch ganz normale Menschen. Ich würde euch am liebsten mal in den Arm nehmen und knuddeln und sagen, es ist doch alles cool. So, und dann wurden wir von diesen Menschen, die uns dort eben beherbergten, auch in ein Restaurant ausgeführt. Das war auch ein ganz rudimentäres, ein ganz einfaches Restaurant. Aber es war eben das feudalste Restaurant dieses Dörfchens, wo die Einwohner dort nur zu besonderen Anlässen hingehen. Zu Geburtstagen oder zu Feiertagen oder um, ne? Und für die war dieser Anlass, dass da jetzt das europäische Kamerateam kommt, so was Besonderes, dass sie uns da zum Essen ausführten. Und dann haben die auch für uns bestellt und haben dann das Teuerste von der Karte genommen. Und das war dann eben Aal in so einer Bento-Box. Und ich fand das ganz furchtbar. Das war so fischig und das war irgendwie, wir waren da auch noch so gejetlaggt und da hast du eh so einen lauen Magen und da willst du einfach irgendwie nur ein Sandwich oder irgendwas oder so ein Onigiri oder irgendwas Einfaches. Und da kam der Aal. Und dann wusste ich auch, okay, diesen Aal, den musst du jetzt essen. Da hilft jetzt nichts. Für die ist das gerade was ganz Besonderes und für dich muss das eine große Ehre sein. Und ja, dann musst du halt den Aal essen. Ist ja jetzt nichts Schlimmes oder ist jetzt ja auch nicht wie in China, wo ich dann Sachen davor gesetzt bekam, wo ich dachte, nee, tut mir leid, Leute, das kann ich jetzt nicht essen. Das ist einfach, das geht nicht. So, aber in dem Moment fiel es mir dann wirklich schwer. Und das sind dann so Situationen, die halt dann, auch wenn das jetzt komisch klingt, nicht so einfach sind. Na, da musst du dann durchziehen und musst da halt irgendwie professionell bleiben.
Glaubst du denn, als Vegetarier oder gar Veganer hätte man es schwierig in Japan?
Ja, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, weil die Speisekarten definieren sich schon sehr durch fleischige Gerichte. Selbst Gerichte, also viele, viele, viele Süppchen auch, ob jetzt Udon oder Ramen oder so, werden eben auch auf Fleischbasis hergestellt. Also die Brühen sind halt eben auch oft auf Fleischbasis. Also natürlich ist das möglich, da muss jetzt keiner verhungern. Es gibt auch ja ganz viel Gemüse und im Zweifel kann man sich halt mal noch irgendwo bei einem Fastfood-Laden eine Portion Pommes holen. Das geht schon alles. Aber es ist tatsächlich gepaart eben mit der Sprachhürde, ist es nicht so einfach. Ich weiß noch, ich war mal mit einem Pärchen unterwegs, da war die Lady war Vegetarierin. Das tat mir jetzt auch so ein bisschen schwer. Und dann haben wir da eben auch auf der Speisekarte eben so rumgezeigt. Und sie wusste nicht, die Bedienung, auch ganz lieb und herzlich und engagiert und bemüht, wusste aber schlussendlich nicht, was wir von ihr wollten. Und wir sagten dann immer, haben so auf die Bildchen gezeigt, so auf drei Fleischgerichte und dann auf den Berg Pommes. Und sagten dann irgendwie, Meat, 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 no Meat, no Meat, no Meat. Sie hat es dann irgendwie trotzdem nicht verstanden und wir mussten dann da irgendwie einen Ausweichplan schmieden. Also es geht schon, aber es ist nicht so einfach und was auf jeden Fall hilft, ist halt so ein Zeigebuch. Also gibt es ja diese kleinen Büchlein, wo dann, ne, das hast du dann irgendwie die Banane oder den Brokkoli abgebildet und kannst im Zweifel dadurch zeigen, pass mal auf, Steak für mich nicht. Ich hätte lieber gerne einen Gemüseauflauf, es funktioniert schon.
Was ist denn deine Lieblingsspezialität?
Okonomiyaki esse ich total gerne, weil das eben auch so herrlich gesellschaftlich ist. Also so für das soziale Miteinander am Tisch. Ne, das ist eben das ganze Essen. Man kann das ja auch fertig bestellen. Also das sind ja praktisch diese Art. Das ist wie so ein Pfannkuchen. Der wird eben aus unterschiedlichen Zutaten, wird erstmal so eine Masse zusammengepanscht. Also da ist dann entweder zum Beispiel auf Nudelbasis und dann kippt man da ganz viel Gemüse rein oder von mir aus auch noch Fleisch und Ei. Und das wird dann irgendwie erstmal alles zusammen zu so einer Masse gepanscht und dann kippt man diese ganze Masse eben auf so eine Art Herdplatte. Also der
Ach, das
Tisch
habe ich
ist
in einem
dann.
Video von dir auch
Ja,
gesehen.
genau. Und dann wird das so ein dicker, geiler Pfannkuchen. Und dann kommt da noch so eine spezielle Soße drüber. Das ist so eine Art Barbecue-Soße, würde ich jetzt sagen. Sie ist sehr rauchig, sehr würzig, total lecker. Und dann natürlich Mayonnaise. Die Japaner kippen ja über alles Mayonnaise drüber. Und das finde ich dann immer so schön, wenn man das dann so zusammen macht. Und dann sitzen so die Leute am Tisch und dann puncht man da so und bastelt da so seinen Pfannkuchen und jeder isst dann davon. Das finde ich immer so toll. Also auch diese japanischen Tapas, sage ich immer, wenn man da so Kleinigkeiten bestellt. Jetzt nochmal so ein paar Hühnerdinger, so frittierte und jetzt so ein paar Edamame, so kleine Snacks für jeden so ein bisschen was. Also das finde ich immer ganz toll, diese kleinen Snacks. Bin aber auch großer Ramen-Fan tatsächlich. Also da gehe ich auch immer Leuten, mit denen ich unterwegs bin, immer auf den Sack, wenn es dann heißt, was essen wir denn heute? Ich sage ein Süppchen. Ach du immer mit deinem Süppchen. Süppchen, Süppchen, Süppchen. Ich mag das einfach total gerne. Ich find das super. Also ich mag das ultra gern, irgendwie so ein Süppchen dann zu essen. Ob jetzt Udon oder Ramen, ich finde das halt irgendwie total toll. Aber ansonsten bin ich da für alles offen. Auch so japanisches Barbecue. Unglaublich. Das ist so unfassbar lecker. Du drehst durch. Also ich könnte da nur essen und ich bin eben kein Vegetarier. Ich esse jetzt auch nicht Fleisch in Massen. Ich esse tatsächlich relativ wenig Fleisch und achte dann auch drauf, dass das irgendwie vom anständigen Metzger kommt, dass man auch weiß, wo das herkommt. Gleiches gilt für Fisch. Also ich esse total gerne Fisch, aber jetzt auch nicht in Massen. Also ich ernähre mich tatsächlich viel von Pasta oder Reisgerichten so, und da renne ich natürlich in Japan, in den japanischen Küchen offene Türen ein, ne, weil halt ganz viel mit Nudeln oder mit Reis gemacht wird. Oder eben auch Sushi ist toll. Also die japanische Speisekarte ist unglaublich facettenreich und wahnsinnig lecker. Auch diese ganzen Konbini-Stores, diese 24-Stunden-Läden, ich liebe das einfach da reinzugehen. Allein schon dieser Family Mart-Jingle. Unglaublich. Wenn ich den zum ersten Mal höre, weiß ich, okay, du bist wieder da, alles ist cool. Und dann nehme ich mir einfach so ein paar Onigiri aus dem Regal mit Thunfisch und Mayonnaise oder mit Lachs oder sonst was. Also ich kann mich auch gut und gern den ganzen Tag von so Konbini-Store-Food ernähren. Ist dann im Zweifel auch nicht das Gesündeste. Aber mal einen Tag geht das schon und schont dann eben auch den Geldbeutel. Super lecker. Ach, jetzt habe ich Hunger.
Ja, kannst du denn überhaupt in Deutschland noch japanisch essen gehen? Das ist doch niemals wirklich authentisch,
Ja,
oder?
schwierig tatsächlich. Also es gibt schon authentische japanische Restaurants, auf alle Fälle. Aber das ist ja kein Japan-exklusives Problem oder kein exklusives Problem, was die japanische Kulinarik oder Speisekarte betrifft. Also geh mal hier jetzt irgendwie zum Italiener. Na klar, gibt es hier auch gute italienische Restaurants, ohne Frage. Aber die Pizza in Italien ist halt im Zweifel dann doch noch ein bisschen geiler. So, und umso schwieriger das in der Zubereitung ist. Und in Japan, ähnlich wie jetzt auch zum Beispiel in Indien oder so, verwendet man ja nochmal ganz andere Gewürze, die du halt hier so nicht einfach kriegst. Deswegen wird halt so ein indisches Gericht auch hier beim Inder im Zweifel nie so geil schmecken wie jetzt in Indien, wenn du da halt das Original isst. Oder ähnlich ist es dann eben mit dem japanischen Essen. Also so ein Sushi, bei einem Running Sushi, na gut, da darfst du natürlich auch nicht mit der Erwartungshaltung hingehen, dass das jetzt schmeckt wie in Japan. Ist ja aber auch ganz klar, allein schon deswegen, weil halt Tokio direkt am Meer liegt. Und weil gerade die Japaner ja irgendwie 90% ihrer Lebensmittel aus dem Meer beziehen. Und das kommt halt vom Meer auf den Teller. Natürlich schmeckt das dann besser als jetzt hier irgendwie beim Running Sushi in Schwabing irgendwo, wo der Fisch halt dann schon 3, 4, 5 Tage rumliegt. Ganz klar. Aber es geht schon. Also es gibt tolle japanische Restaurants, auch tolle indische und italienische und spanische. Aber ich glaube, dass eben auch die Atmosphäre allein ganz viel dazu nochmal beiträgt. Ich liebe diese kleinen japanischen Restaurants, wo dann irgendwie 5, 6 Leute reinpassen, mehr nicht. Und da sitzt du, isst dein Süppchen oder deine Gyoza oder sonst irgendwas. Und das spielt da schon ganz viel mit rein. So, also wenn man diesen japanischen Singsang dann eben hört, wenn die Leute begrüßt werden, wenn man verabschiedet wird, Konnichiwa, so, und du sitzt dann da und schlürfst eben deinen Kram, das ist halt anders, als jetzt in Deutschland beim Japaner zu sitzen und dort zu essen. Aber nochmal, man kann, glaube ich, auch in Deutschland gut japanisch essen. Nicht überall, aber ab und zu geht das schon.
Wenn ihr jetzt in Japan unterwegs seid, wie habt ihr euch fortbewegt? Ihr wart viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, oder?
Wir laufen tatsächlich ganz viel.
Ah ja.
Ja, wir laufen tatsächlich ganz viel, weil ich auch finde, und das ist auch so eine Angewohnheit von mir, grundsätzlich, wenn ich in irgendwelchen Städten bin großer Städtefan, versuche ich immer so viel wie möglich zu laufen. Weil man einfach so viel mitkriegt und weil ich der Meinung bin, dass es auch abseits der einschlägigen Touri-Spots oder Sightseeing-Spots so viel zu entdecken gibt, so viele kleine Lädchen oder auch einfach mal so ein Straßenkünstler oder irgendwas. Also ich finde, das würde ich jedem raten, gerade in Tokio, lauft so viel ihr könnt, lauft um euer Leben. Natürlich sind jetzt die Wegstrecken gänzlich andere als jetzt in Barcelona oder in Lissabon oder in Paris. Und man kann das nicht alles ablaufen. Einige Sachen gehen, also zum Beispiel, wenn man jetzt von Shibuya nach Harajuku möchte, das kann man easy laufen. Das funktioniert, da ist man halt in einer Dreiviertelstunde da und deckt zwei ganz tolle, bekannte Stadtbezirke ab. Aber jetzt von Shinjuku nach Akihabara zu laufen, ist halt Quatsch. So, und zwischen den großen Ballungszentren gibt es halt auch einfach normale Wohngebiete. Da muss man jetzt nicht durchlaufen. Beispielsweise die Gegend, wo der Skytree steht. Also da jetzt hinzulaufen, lohnt sich nicht. Da ist nichts. Da sind ganz viele Wohngebiete, kleine Lädchen, Supermärkte, da gibt es halt sonst nichts. Aber jetzt gerade, wenn es um Shibuya geht, Ueno, Shinjuku oder eben auch Harajuku und viele weitere Hotspots, da lohnt es sich wirklich zu laufen. So, und wenn uns jetzt die Wegstrecken zu lang waren, dann sind wir da eben immer mit der Bahn unterwegs. Das ist ja wirklich total einfach. Du hast dein Kärtchen, das lädst du auf. Mit dem Kärtchen kannst du auch noch im Supermarkt bezahlen. Also alles total easy, wie so eine Prepaid-Karte. Ich habe immer noch die erste Suica-Card, nennt sich das. Das hat so einen Pinguin als Maskottchen vorne drauf. Die habe ich immer noch von meinem ersten Japan-Besuch und die wird dann immer erst aufgeladen. Und das funktioniert wirklich problemfrei. Also gerade wenn man seinen ersten Tokio-Urlaub machen möchte, liegen die eben erwähnten bekannten großen Stadtbezirke, liegen alle auf einer U-Bahn-Linie. Da kann man immer schön im Kreis fahren und ein- und aussteigen und das ist total easy. Und wenn man da mal irgendwie weiter raus möchte, jetzt nach Odaiba beispielsweise, auf diese künstlich angelegte Insel, wo auch super viel passiert, da kommt man da auch easy mit der Bahn hin. Ein paar Mal umsteigen, aber auch da wieder, Google Maps ist dein Freund. Du kriegst genau gesagt, wo steigst du ein, wo steigst du aus, welche Linie musst du benutzen. Also total einfach. Und wenn wir dann mal wirklich aus Japan, aus Tokio rausgefahren sind, sei es nun nach Kamakura mal einen Strandtag zu verbringen oder wie damals eben dann auf die Insel Shikoku, dann sind wir da mit dem Shinkansen halt gedüst. Also mit dem Zug, mit dem Schnellzug. Und das hat auch wunderbar funktioniert alles.
Was ist denn für dich ein absolutes Muss, was man in Tokio gesehen haben muss?
Oh Gott. Ach, da gibt es so viel. Also das kommt natürlich so ein Stück weit darauf an, was man sehen möchte. Also wenn man jetzt eine Woche Zeit hat und der große Anime-Fan ist, dann muss man natürlich einen Tag in Akihabara verbringen. Da muss man sich da durch die Secondhand-Videospielläden wühlen. Da muss man ein Maid-Café besuchen. Dann muss man eben mal, keine Ahnung, in so einen großen Anime-Store gehen oder in so einen Manga-Laden. Das muss man gesehen haben. Also allein schon der Moment, wenn man in Akihabara aussteigt und dieser Jingle an der Bahn ertönt und man dann in diese Hauptstraße einläuft, das ist heute noch ein toller Moment für mich. Ich war, weiß nicht, 50 Mal, glaube ich, inzwischen da. Und ich finde das immer noch toll. Mein lieber Kollege Fabian Döhler, liebe Grüße, wenn er das hören sollte, hat damals bei Sega gearbeitet, ist jetzt bei CD Projekt Red. Mit dem war ich zum ersten Mal in Japan und der erzählt heute noch davon, wie er mich dabei beobachtete, als ich in Akihabara da zum ersten Mal ausstieg. Und er sagte, ey, ich habe Champions League Finals verfolgt, ich habe mitgekriegt, wie Kinder auf die Welt kamen und die Begeisterung in den Gesichtern der Leute gesehen. Aber so einen Gesichtsausdruck wie der Nino da hatte, als er zum ersten Mal in Akihabara ausgestiegen ist, habe ich noch nie erlebt. Deswegen als Anime-Fan Akihabara. Und für alle anderen, man muss sich das halt im Vorfeld so ein bisschen zurechtlegen. Also was ich jedem empfehlen kann, ist auf jeden Fall mal auf einen der großen Türme zu klettern und sich Tokio von oben anzugucken. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es eben den Tokyo Skytree, der 666 Meter hoch ist. Das ist schon unfassbar. Das ist toll. Dann gibt es natürlich den Tokyo Tower. Der ist nur halb so hoch, aber immer noch hoch genug. Allein mal dem Tokyo Tower in diesem Glasaufzug hochzufahren, ist schon eine Erfahrung. Und dann gibt es noch in Roppongi, da gibt es auch das Kill Bill Restaurant, also wo dieser Film gedreht wurde. Also alle, die wirklich das harte Touri-Programm machen wollen, können auch mal nach Roppongi fahren. Da gibt es eben auch noch so eine Open-Air-View. Also da kann man eben auf so ein Hochhaus hoch und da ist so ein Hubschrauberlandeplatz oben und da kann man wirklich unter freiem Himmel stehen und sich Tokio anschauen. Das sollte man auf jeden Fall machen. Und dann eben so die klassischen Hotspots. Also Shibuya an die Kreuzung, Shinjuku, wo der am häufigst frequentierte Bahnhof der Welt steht. Dieses Gewusel sollte man auf jeden Fall mal mitmachen. Ueno finde ich persönlich unglaublich schön. Da gibt es den Ueno Park. Also wenn man mal aus diesem urbanen Labyrinth und diesem Gewusel fliehen möchte, mal irgendwie so ein Stündchen durch den Ueno-Park latschen, im besten Fall zur Kirschblüte, ist wunderschön. Also ich glaube, wichtig ist einfach, sich im Vorfeld klar zu werden, okay, was will ich? Will ich den Irrsinn? Will ich das Monster-Café? Will ich das Roboter-Restaurant? Will ich den One-Piece-Vergnügungspark? Will ich den achtstöckigen Spielzeugladen? Oder will ich halt irgendwie mehr so ein bisschen die Kultur, das Kulinarische? Will ich die Tempel? Will ich die Schreine? Wenn man begrenzt Zeit hat, sollte man sich, das sage ich immer wieder, eher wenige Sachen vornehmen, die dann mit Sinn und Verstand erleben, nicht nur durch die Kamera, nicht nur durchs Handy-Display, nicht noch ein Selfie für Instagram, sondern das auf sich wirken lassen und sich auch mal die Zeit nehmen, sich da mal hinsetzen, ob jetzt wie ich an die Kreuzung oder am Meiji-Schrein auf dem Bänkchen im Wald, sich irgendwie dann so einen japanischen grünen Tee aufmachen oder ein Onigiri futtern und das einfach mal so eine halbe Stunde auf sich wirken lassen. Weil sonst fliegst du zurück und denkst dir, boah, krass, viel zu viel Input. Das kriege ich niemals alles verarbeitet und dann bereut man das im Zweifel. Lieber nochmal hinfliegen und dann nochmal einen neuen Plan aufstellen.
Absolut, ich glaube, das gilt für jede Destination.
Ja.
Wenn man alles nur durch die Kameralinse gesehen hat, hat man es nicht richtig gesehen.
Ja.
Also du warst ja sehr viel in Tokio, aber was hat dir sonst besonders gut gefallen? Was waren deine Highlights im restlichen Teil von Japan?
Ja. Also ich war von der Stadt Kobe unglaublich begeistert. Ich bin immer versucht zu sagen, das ist halt nicht so groß. Das ist immer noch riesengroß. Ich weiß nicht, die dritt, viert, fünft, sechst, siebtgrößte Stadt in Japan. Also immer noch riesig, aber es fühlt sich irgendwie kleiner an. Auch dadurch, dass das so schön eingebettet zwischen Meer und so einem Berg liegt. Also total schön, kann ich jedem nur empfehlen. Allein schon deswegen. Weil die Wegstrecke dann auch nach Osaka, Kyoto oder auch Nara nicht so weit ist. Also wenn man sich entscheidet, eher so ein bisschen Urlaub oder eine Reise in der Gegend zu machen, ist das halt toll, wenn man das da alles mitnehmen kann, ohne jetzt zwischendurch mal wieder einen ganzen Tag irgendwie im Zug oder gar im Flugzeug zu sitzen. Ich fand auch Osaka ganz toll. Also wer es auf die Kulinarik anlegt, der sollte unbedingt nach Osaka. Also Osaka gilt so als die zur Stadt gewordenen Fressmeile Japans. Also da kommt eben auch dieses ganze japanische Streetfood her aus Osaka. Da hat das alles seinen Ursprung. Ist total schön, Osaka. Nara, ein wunderschönes, kleines, beschauliches Kaff, wo dann Rehe und Hirsche einfach mitten im Ort rumlaufen. Oder in den kleinen Parks ist auch eine ganz große Attraktion dort, dass man überall diese Hirsche und Rehe füttern kann und total idyllisch und total zauberhaft. Und wenn man die Zeit hat, kann ich es wirklich nur empfehlen, aus diesem Großstadtgewimmel mal zu entfliehen und so ein bisschen sich das ländliche Japan anzuschauen, weil das hat mir nochmal eine ganz neue Perspektive auf das Land Japan eröffnet. Ich sage seitdem wirklich, ey, passt mal auf, Tokio ist Tokio und Japan ist Japan. Natürlich gibt es da Schnittstellen. Ganz klar, aber da geht die Schere schon ganz weit auseinander. Also ich sprach ja vorhin eben von dieser Einfachheit der Leute, von dieser Lebensart, von dieser Ruhe. Ich weiß noch, unser Hotel auf Kochi, das war halt einfach so komplett weg vom Schuss. Das war einfach so ein Hotel mitten in der Pampa. Und da waren halt Reisfelder, da hast du Zirpengrillen hören, wirklich wie in jeder atmosphärischen Einstellungen in einem Studio Ghibli-Film, halt nur dieses Grillenzirpen, dann hast du alle 10 Minuten mal einen Mensch getroffen. Ganz toll und ganz bereichernd und das erdet einen halt unglaublich. Gerade wenn man dann irgendwie so eine Woche Tokio hinter sich hat, zeigt dieses Land dann irgendwie nochmal ein ganz anderes, aber ganz friedvolles und wundervolles Gesicht. Und nochmal, wenn das die Zeit zulässt und das Urlaubsbudget, sollte man das auf jeden Fall machen. Man musste auch gar nicht allzu weit rausfahren, um das zu sehen. Also ich sprach ja ein paar Mal von Kamakura beispielsweise. Das ist so eine Stunde aus Tokio raus. Also aus Shinjuku, von der Shinjuku Station ist das so eine Stunde. Da kann man eine ganz tolle Tempelwanderung machen durch so einen Wald. Man landet dann auf der anderen Seite am Strand und schaut sich den Sonnenuntergang mit Blick auf den Fuji am Strand an, holt sich noch einen Kaffee beim Starbucks oder irgendwo. Das ist unglaublich, das ist so schön. Ich merke gerade, ich habe so krasses Fernweh.
Tut mir leid.
Ja, macht nichts. Macht nichts. Ich fliege ja hoffentlich nächstes Jahr wieder.
Bestimmt. Was sollte man denn unbedingt wissen, wenn man das erste Mal nach Japan reist? Also, was hättest du gerne vor deiner ersten Reise gewusst?
dass ich noch mehr Geld hätte mitnehmen sollen oder wegsparen im Vorfeld, denn das kann im Zweifel schon teuer werden. Weißt du, Vanessa, ich bin halt der Meinung, wenn man schon mal um die halbe Welt fliegt,
Da
wenn
muss
man
man auch
schon
was
mal,
investieren.
ja, so, dann finde ich es auch schade, wenn man dann irgendwie auf jeden 5-Euro-Schein achten muss. Ich will jetzt nicht sagen, dass man dann das Geld mit zwei Händen zum Fenster rausschmeißen sollte. Überhaupt nicht. Ich bin da auch bedacht drauf, die Kohle dann da so ein bisschen zusammenzuhalten und jetzt nicht total zu übertreiben und mir jede Special Edition zu kaufen und jedes Mal irgendwie das teuerste, exklusivste Essen da zu essen. Ich sagte ja vorhin, ich ernähre mich dann auch mal einen Tag von Supermarktfraß, weil es halt irgendwie auch lustig ist. So. Aber ich bin der Meinung, wenn man schon mal da ist, dann sollte man das auch in vollen Zügen genießen. Und dann fände ich es schade zu sagen, ach nee, wäre jetzt irgendwie schön, das auch mal zu probieren, aber 5 € ist mir dafür jetzt zu teuer. Also lieber ein Jahr länger sparen und sich da ein bisschen Kohle zur Seite legen und dann aber da auch aus den Vollen schöpfen und ausprobieren, was man ausprobieren kann. Das muss nicht jede Tourismusattraktion sein. Das ist halt Quatsch. Aber gerade was das Essen betrifft, finde ich, sollte man da gucken, dass man nicht allzu sehr spart. Ne? Es sollte halt irgendwie ein gesundes, in der gesunden Relation stehen. Also das hätte ich gerne gewusst, dass es doch ganz schön teuer werden kann. Ansonsten tatsächlich gar nicht allzu viel. Also ich wurde da mit offenen Armen empfangen. Es wurde mir sehr, sehr leicht gemacht, obwohl die Hürden, gerade was die Sprachbarriere betrifft, teilweise sehr, sehr hoch waren, obwohl der Input halt immens war. Aber ich war irgendwie nie an einem Punkt, wo ich dachte, das hat mir aber keiner gesagt. Oder das hätte ich aber im Vorfeld ganz gerne mal gewusst. So, also zumindest nicht, was das Land Japan betrifft. Bei mir im Job, klar, kann das passieren, dass du dann plötzlich einen Interviewpartner triffst, auf den du nicht vorbereitet warst, weil der Japaner urplötzlich entscheidet, nee, wir setzen da jetzt nicht den Producer hin, sondern den Director. So, und einem Regisseur stellst du halt andere Fragen als einem Produzenten. Und wenn du dann einen vorgefertigten Fragenkatalog hast und deinen Dolmetscher da hast, der entsprechend auch vorbereitet ist und da jetzt nicht improvisieren kann oder will, dann wird es schwierig. Aber das sind dann keine Japan-exklusiven Probleme, sondern das ist dann halt so jobbedingt.
Gibt es zum Abschluss noch irgendwas, was du potenziellen Japan-Reisenden mit auf den Weg geben möchtest, die vielleicht jetzt noch so einen kleinen letzten Anschub brauchen, um vollständig überzeugt zu sein?
Also ich kann nur sagen, dass ich als jemand, der gerne die Welt bereist und schon oft die Welt bereist hat, kann ich das jedem nur wärmstens empfehlen, nach Japan zu reisen. Auch in Japan, auch wenn man das jetzt vielleicht aus meinem Gespräch und all meiner Euphorie dieses Podcasts vermeintlich mitnimmt, ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich komme immer wieder aus diesem Land zurück und bin so happy. Und bin so glücklich und es war alles wieder so schön und ach, die Leute sind so nett und so gastfreundlich und das Essen war so lecker und überall Jingles und alles ist bunt und ach, es ist so toll. Aber das muss ich für mich dann auch immer so ein Stück weit in Perspektive rücken, weil das eben meine Sicht auf die Dinge als Tourist ist. Als Besucher, der temporär dieses Land besucht, da ist das toll. Wenn man dort jetzt seinen Lebensunterhalt verdient, wenn man da jetzt ein Zahnrädchen unter vielen ist, sich diesem Leistungsdruck in der japanischen Jobwelt stellen muss, diesen krassen Arbeitsbedingungen, dieser, wie wir es vorhin sagten, teilweise übertriebenen Disziplin, dann ist das nochmal was ganz anderes. Und ich will jetzt gar nicht von anderen Dingen anfangen, wie Walfang oder der Politik. Auch in Japan ist nicht alles Gold, was glänzt, aber ich bin der Meinung, als Tourist, als Besucher, der eine Weile dort verbringt, gibt es kein Land, zumindest keines, das ich bislang besucht habe, und ich war schon auf jedem Kontinent dieser Welt, das auch nur annähernd so interessant, so bereichernd, und oder auch gerade weil so anders ist wie Japan und man das auf jeden Fall machen sollte, wenn man das Abenteuer nicht scheut. Wenn man jetzt, was seine Ernährung betrifft, nicht zu sehr eingeschränkt ist und zu viele Dinge ausklammert, wenn man offen ist für neue Kulturen, für andere Sitten, für andere Bräuche, dann führt meiner Meinung nach kein Weg an Japan vorbei. Und ich habe ja mal auch ein Video zu dem Thema gemacht, was sowas kostet. Viele lassen sich ja von den vermeintlich hohen Kosten abschrecken. Natürlich, klar sein muss, dass 2 Wochen Japan teurer ist als 2 Wochen im Camper am Gardasee. Das muss halt klar sein. Aber es ist halt auch geiler, ne? Und wenn man da vernünftig haushaltet, auch darüber sprachen wir, dass man das Geld halt nicht mit zwei Fenstern mit zwei Fenstern zu den Händen rausschmeißt. Und wenn man da so ein bisschen drauf achtet, wo man die Kohle lässt, wenn man im Vorfeld so ein bisschen sich sein Geld zurechtlegt und zusammenspart, auch guckt, wo kann ich sparen bei den Flügen, bei den Hotels, bei den Unterkünften, gibt's Möglichkeiten, mir das mit irgendjemandem zu teilen, in irgendwelchen Hostels und so weiter und so fort, dann geht das und dann ist das zu stemmen und man sollte sich nicht von dieser vermeintlich nicht zu nehmenden finanziellen Hürde abschrecken lassen. Das geht schon. Insofern zweifelt nicht daran, Japan zu besuchen. Macht das. Ich kann das wirklich aus reinem Herzen und aus tiefstem Herzen jedem nur empfehlen. Und für mich ist immer das Schönste, Vanessa, wenn ich mit jemandem in Japan bin und oder wenn jemand aus Japan zurückkommt und ich mit demjenigen dann spreche und merke, der ist jetzt genauso euphorisch. Ich gucke in die Augen desjenigen. Wir stehen in Shibuya an der Kreuzung. Ich bin mit dem oder der zum ersten Mal da und ich merke, okay, der dreht hier gerade genauso durch wie ich damals. Das ist für mich so schön. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst. Also zum Beispiel, wenn man halt was gerne isst und sagt, hey, da gibt's den besten Burger der Stadt. Und du bringst da jemand hin, der vielleicht so ein bisschen mit Zweifeln behaftet ist und der beißt in diesen Burger und du siehst schon, okay, der findet den richtig geil. Und dann freust du dich. Und so ist das auch immer, wenn ich mit Leuten in Japan bin oder wenn die zurückkommen und sagen, ey Nino, du hast recht gehabt mit allem, was du gesagt hast. Das ist so cool. Das macht so Spaß. Und das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Deswegen mach das. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass 90%, mindestens 90% der Leute, die diese Erfahrung machen, diese Erfahrung auch nicht bereuen werden und da ganz happy sein werden und zurückkommen. Natürlich gibt es auch immer wieder Menschen, die sagen, nee, war jetzt irgendwie doch nicht meins, war mir jetzt doch zu voll oder war jetzt doch zu wenig Gemüse auf der Karte. Passiert, aber bereichernd ist das auf alle Fälle.
Ich muss ja sagen, du hast mich gerade schon ein bisschen mit deiner Euphorie angesteckt.
Sehr gut.
Also Japan landet auch auf jeden Fall noch auf meiner Bucketlist.
Tu es.
Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, du hast noch andere Leute mit deiner Begeisterung angesteckt. Jetzt musst du mir aber noch sagen, wie verabschiedet man sich korrekt auf Japanisch?
Oh, ich kann dir sagen, was man auf gar keinen Fall sagen sollte. Bin ich jetzt verrückt? Wie heißt denn das? Sayonara. Sayonara. Sayonara sollte man eigentlich nicht sagen, zum Tschüss sagen. Und zwar hat mir das der Mangaka von Fairy Tail, der Hiro Mashima, hat mir das beigebracht. Den traf ich mal zu einem Interview, ein unglaublich lieber Mensch. Wir verstanden uns so gut, dass er sogar eine Manga-Figur aus mir machte und mich in seine Geschichte eingebaut hat. Ein toller Typ, das war ein ganz tolles Interview. So, und da wollte ich mich natürlich möglichst förmlich bei ihm verabschieden, nachdem ich ihn nach dem Interview erstmal in den Arm genommen habe, weil ich so happy war, weil es so toll war und damit, glaube ich, alle japanischen Tabus gebrochen habe, die man nur brechen kann. Also die komplette PR-Abteilung ist zusammengebrochen und dachte sich, oh Gott, er hat ihn angefasst. Er hat Gott angefasst. Und dann wollte ich es mit einem Sayonara wieder gut machen, aber das heißt eigentlich so viel wie leb wohl. Also das sagt man dann eher auf einer Beerdigung. Oder so. Also so ein lockeres Verabschieden wäre halt eher sowas wie Jamata. Das heißt sowas wie bis dann, bis bald, tschüss. Weil so die reine Verabschiedung, so das klassische Auf Wiedersehen, das gibt's eigentlich in Japan gar nicht so wirklich. Also man sagt eher immer sowas wie Jamata. So irgendwie.
Na dann.
Jamata.
Dann würde ich sagen wir das doch mal zu unseren Zuhörern.
Jawohl.
Jamata.
Jamata, vielen Dank für die Einladung, Vanessa. Hat Spaß gemacht.
Wenn auch ihr jetzt total Lust auf Japan bekommen habt, solltet ihr unbedingt mal auf unserer Website vorbeischauen, ifs.de. Wir haben nämlich nicht nur den Klassiker Work and Travel im Angebot in Japan, sondern zum Beispiel auch Adventure Trips, Farmwork, Studieren in Japan und neuerdings sogar Freiwilligenarbeit. Wir freuen uns, von euch zu hören.